Hockey-Freunde, willkommen zur nächsten Ausgabe vom Anaheim Ducks Vlog, euren Anaheim Ducks und natürlich auch NHL Podcast. Ja, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Es sind einige Spiele gespielt bei unseren Ducks. Die Trading Deadline steht vor der Tür. Wir hatten bei ProSiebenMax einfach mal so ein NHL-Spiel mit dem Slogan NHL Primetime, was wir mal kurz durchleuchten müssen. Und wir gucken uns noch einmal, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, unseren First-Round-Pick aus dem letzten NHL-Draft an. Aber lass uns da sofort reingehen. Ja, unsere Ducks, ich denke mal, das kann man schon vorneweg sehen, sehr gut gestartet nach der Olympiapause. Und so war es soweit, dass, oder was heißt so war es soweit? Es war an der Zeit, das Spiel gegen die Winnipeg Jets im heimischen Honda Center. Und da hatten wir wieder mal, so wie wir unsere Ducks kennen in dieser Saison, oder die bösen Zungen werden behaupten, wir müssen viele Tore schießen, um Spiele zu gewinnen. Aber naja. 6 zu 5 im Offensivspektakel gewinnen unsere Ducks gegen die Winnipeg Jets aus Kanada. Und so war es mal mehr ein Sieg, wo wir wieder sehr viel investieren mussten. Aber aus neutraler Sicht gesehen, bevor wir ein bisschen mehr reingehen, war wieder Spektakel geboten. Man sieht offensives Hockey bei beiden Seiten. Es fallen mit unserer Beteiligung relativ viele Tore. Aber lass uns da mal ein bisschen genauer eingehen. Unsere Ducks mussten dabei erstmal auf mehrere wichtigen Spieler verzichten. Unter anderem Troy Terry, Mikael Granlund, Ryan Strome. Im Tor startete mal wieder Lukas Dostal, der 29 von 33 Schüssen parierte. Auf der Gegenseite der Goalie-Held von Olympia, Connor Hellebuck, der trotz der Gegentore 35 Saves verbuchte. Ja, wie schon im Spiel zuvor erwischten wir einen schwachen Start und gerieten früh mit 2 Toren in Rückstand, was schon fast normal wäre. Ab dem Zeitpunkt hat man das Gefühl, geht das Spiel erst so richtig los. Winnipeg kontrollierte das erste Drittel, das kann man schon sagen, nutzte Lücken in unserer Defensive konsequent aus. Aber im Verlauf der Partie haben wir uns dann natürlich, ne, wenn wir gewonnen haben, auch deutlich gesteigert, haben wir Zweikämpfe gewonnen, haben das Spiel clever verlagert in der Neutral Zone. Und dadurch konnten wir längere Offensivsequenzen aufbauen oder uns auch dort in der gegnerischen Drittel mehr aufhalten und die Jets Defensive da unter Druck setzen. Besonders stark in dieser Partie oder sticht eine Person heraus, Jackson Lacombe, über die gesamte Eiszeit inklusive der Overtime, war einer der auffälligsten Spieler auf dem Eis, wirkte stabil, auch gegen die Top-Reihe. Um Connor und Scheifele setzte immer wieder offensive Akzente. Und ich sage ja, der kriegt ab nächster Saison 9 Millionen. Aufgrund des Salary Caps kommt er immer wieder ran, wo man sagt, ja, das ist aktuell gerechtfertigt. Er kommt so langsam an den Statement oder kommt so langsam ran, die klare Nummer 1 zu sein in der Verteidigung. Und ja, das freut uns natürlich, dass ein Spieler aus den ja, eigenen Reihen sind, der andere natürlich auch, aber ein eigener gedrafteter Spieler, der jetzt seinen großen Vertrag gekriegt hat, da auch in seine neue Rolle, die natürlich aufgrund des Vertrags auch zugeteilt wurde, da immer mehr reinrückt. Ja, was willst du noch sagen? Beckett Sanicki weiterhin überragend, gilt immer mehr als Difference Maker. Ja, kleinere Fehler sind natürlich immer mit drin, auch im ersten Drittel, aber hatte natürlich, denn wie eine Leistungsexplosion zeigte, deutlich Antizipation, Tempo, Umschaltspiel und war an vielen Offensivaktionen, die gefährlich waren, beteiligt. Und das in seinem jungen Alter. Also da können wir noch in der Zukunft uns auf mehr freuen mit Beckett Sanicki, der ja weiterhin ja, in der Hand ist beim Rookie of the Year und da echt gute Chancen hat, Rookie of the Year in der National Hockey League zu werden. Ja, was kann man noch sagen? Unterm Strich war es ein intensives, unterhaltsames Spiel natürlich, mit vielen Toren. Das ist so das typische Ducks-Spiel, unterhaltsam mit vielen Toren. Meistens aber auch auf unserer Seite. Und was wir auch festhalten können, wenn wir mal zurückliegen, kann sich der Gegner nie sicher sein, dass er es nach Hause bringt. Wir haben schon so viele Spiele drehen können. Und ja, war auch diesmal der Fall, natürlich durch einen starken letzten Drittel. Und so gehen die Heimspiele dann auch weiter. Und es ist nach einem Tag Pause war es dann wieder soweit, um gleich ins nächste Spiel reinzugehen gegen die Calgary Flames, wo man natürlich auch wieder Favorit war Und ja, das Momentum auf seiner Seite hat nach Olympiapause auch alles gewonnen, vor Olympiapause Partien gewonnen. Also man war da wirklich gut, ja, gut drauf, einfach um das so klar und deutlich zu sagen. Ich hatte tatsächlich Bedenken, wie kommst du rein nach Olympia? Wie sind die Spieler drauf, die bei Olympia direkt waren? Wie haben sich die Spieler fit gehalten? Was war mit Leo Carlsson? Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und so auch bei dem Spiel gegen die Calgary Flames, auch wenn es ein nervend aufreibender Shootout-Sieg war. Und so hieß es denn, ja, trotz Olympia im Februar ungeschlagen, alles gewonnen, auch wenn nicht allzu viele Spiele waren im Februar. Und es war insgesamt der 5. Sieg in Folge und der 12. Sieg in den letzten 14 Spielen und alles, wie gesagt, nach Olympia bisher, bis dato jetzt gewonnen. Aber auch schon, um jetzt mal ein bisschen detailliert ins Spiel reinzugehen, wie schon in den letzten Partien, mussten wir auch wieder auf einige Stammkräfte verzichten. Natürlich Frank Vatane, Ryan Strome, Troy Terry, Mikael Granlund. Im Tor weiterhin Lukas Dostal, der zum 10. Mal in den letzten 11 Spielen startete und auch zwischendrin bei Olympia war. Aber er wurde diesmal auch wieder zum entscheidenden Faktor. Aber wie soll es anders sein? Der Be Beginn oder der Start ins Spiel war mal wieder unsauber und ließen im ersten Drittel viele gefährliche Chancen zu. Ja, zu den Flames, die standen wieder Lücken in der Defensive, vor allem durch schnelle Ost-West-Pass-Staffetten, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja, da hatten wir ja immer Schwierigkeiten auch in der Vergangenheit, aber Dostal war da und hielt uns mit starken Paraden im Paraden, Paraden, ja, Paraden im Spiel und verhinderte natürlich einen frühen Rückstand, wo man natürlich nicht weiß, wie kommst du denn in die Partie denn rein und du kannst ja auch nicht immer Rückstände hinterherholen, als wenn es die gar nicht geben würde oder die keine Bedeutung hätten. Und auch bei, so ehrlich können wir auch sein, wir kriegen viele Gegentore, aber Dostal hat immer wieder sehr starke Saves und es liegt nicht allein in seiner Verantwortung, dass wir da echt ja schon Gegentore kriegen und weiterhin auf unseren ersten Shootout der Saison oder Shutout eher gesagt warten, um es richtig auszusprechen. Ja, aber was wir da noch machen können, da kommen wir vielleicht zum nochmal am Ende der Folge hin, wenn wir dann ein bisschen reingehen zur Trading Deadline, die jetzt unmittelbar vor der Tür steht. Genau. Ja, aber nach dieser kniffligen Anfangsphase haben wir das Zepter so ein bisschen in die Hand genommen, ein bisschen versucht, die Partie zu kontrollieren. Das ist uns auch eigentlich relativ gut gelungen. Gerade bei 5 gegen 5 war die Stats ein bisschen mehr auf unserer Seite. Ja, andere würden sagen ausgeglichen. Aber große Teile der restlichen Spielzeit waren dann mehr auf unsere Seite, was die Spielanteile betreffend da ausging. Ja, Calgary weiterhin diszipliniert und aggressiv im Backcheck. Und hatten auch immer wieder Situationen, wo sie uns beim Aufbau gestört haben. Aber die Kaltschnäuzigkeit ließ da zu wünschen übrig. Ja, weiterhin musst du hier immer wieder erwähnen, nicht nur in der Anfangszeit, sondern auch Dostal überzeugte insgesamt in der Partie und war natürlich auch ein Faktor, dass wir da überhaupt in Overtime und auch später in Penalty Shoot gegangen sind. Dostal hat 32 von 34 gehalten und wir hatten 36 Schüsse und das ging halt mit einem 2 zu 2 im Shootout und dann kann man schon fast nach Hause gehen, weil wir das Ding einfach nicht verlieren können. Und so war es auch diesmal der 7. Sieg in Folge, was ja einfach krass ist, was wirklich bemerkenswert ist. Also nicht der 7. Sieg in Folge, sondern der 7. Shutout-Sieg in der Saison und ja auch in Folge irgendwie, ne, weil 7 von 7 im Shootout gewonnen. Und wenn man überlegt, wie das genau passiert ist, Leo Carlsson geile Bewegung gemacht, Senecki frech gewesen, leider nicht erfolgreich, aber siehst du, was für ein Selbstvertrauen er hat und McTavish, also fast eingeschlafen beim Penalty, aber beim Selbstverständnis genau gewartet und ihn reingemacht. Und so gewinnst du diese Partie nach Shootout völlig verdient. Ja, was heißt völlig verdient, ist auch mal wieder irgendwie falsche Wortwahl irgendwie. Aber gewinnst die Partie nicht unverdient. Ich denke mal, so kann man es genau betiteln. Mit 3 zu 2 im Shootout gegen die Calgary Flames Man ist jetzt wirklich ganz dick im Geschäft, was die Playoffs angeht. Es sieht wirklich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut aus, auch wenn man denn ja nicht zu den Teams gehört, die unmittelbar viele Spiele mehr haben, sondern eher weniger, wenn man auch so auf die Oilers trifft. Und ja, so ging es jetzt in die nächste Partie rein, um da gleich auch den Abschluss der Spiele zu vollziehen gegen die Colorado Avalanche, Entschuldigung. Weiterhin ohne Troy Terry, Mikael Granlund, Ryan Strome war healthy scratch. Mal gucken, was das genau bedeutet. Auch Vatrano weiterhin nicht dabei. Wir können mal, weil wir auf einige Veränderungen mal haben, mal einmal auch die Reihen durchgehen. In der ersten Reihe Kreider, Karlsson, Gauthier, Killorn und Poehling, Senike, Fjäll, McTavish, Harkins, Johnsson, Walsh und Moore. Verteidigung Lacombe, Trouba, Zellweger mit Gudas und Minty mit Hellason. Und ja, so gehen wir in eine Partie rein. Gegen die Colorado Avalanche, meine Güte. Auch wieder zu Hause, also wirklich eine Heimserie. Dank des Spielplans jetzt nach Olympia, wo wir mit dem Sieg auf Platz 1 hätten gehen können. Aber das vorwegzunehmen, also Colorado hat da wirklich gezeigt, wer das beste Team der National Hockey League ist und auch großer Anwärter auf den Stanley Cup ist. Und so verlieren wir das Spiel mit 5 zu 1. Haben jetzt nicht den sechsten Sieg in Folge. Colorado hat gezeigt, warum es das heißeste Team der Liga ist und Tabellenführer der NHL insgesamt. Lukas Dostal übrigens wieder gestartet. Mal gucken, wie es heute ist. Wir spielen Back-to-Back jetzt auch wieder. Mal gucken, ob dann Husso da den Vorzug mal bekommt. Ja, insgesamt muss man sagen, Dostal 21 von 26 gehalten. Auf der Gegenseite Wedgwood 27 von 28. Sehr, sehr gute Leistung. Ich habe nicht viel sehen können, beziehungsweise kaum was vom Spiel. Versuche mir jetzt ein bisschen durch den Bericht hier einmal für euch zu hangeln. Ja, aber Corrado insgesamt, ja, man hat gesehen, was sie drauf haben, haben auch gleich in den Anfangsminuten das Spielgeschehen bestimmt, waren aggressiv in der Neutral Zone, Puck-Management, schnelle Umschalten, sind einfach insgesamt ein unfassbar gutes Hockey-Team, wenn man überlegt, wer da alles so mitmacht, mitspielt vor allem und wann. Auch wenn wir 5 gegen 5 mehr Schüsse hatten, also die Qualität der Chancen war dann klar für Corrado. Defensiv in der eigenen Zone natürlich ein bisschen die Zuordnung das ein oder andere Mal verloren. Ja, insgesamt, ja, Verteidigung ist ein Thema, na klar. Gerade bei solchen Spielen, da merkst du schon nochmal einen Qualitätsunterschied fast oder geht in die Richtung. Also wir reden jetzt nicht von Low-Playoff-Kandidat, sondern wirklich ein Team, was eigentlich in die Playoffs jetzt rein muss, gegen ein Team, was wirklich ein nochmal ein Tier darüber ist. Und da müssen wir vielleicht nochmal einige Stellschrauben ziehen. Kommen wir gleich nochmal zu, hier schon mal angeteasert, Trade Deadline steht vor der Tür. Was wir positiv aus dieser Partie mitnehmen können, ja, Leo Carlsson weiterhin, wenn er vollständig gesund ist, kann gegen jeden Team groß ausspielen. Gerade mit seinem Tempo immer wieder gegnerische Verteidiger auch mitzuziehen in deren Zone, öffnet Räume durch Querpässe und findet immer wieder einen Weg, ganz gefährlich zu sein. Und das macht natürlich Mut. Das war jetzt mal ein Spiel, was wir verloren haben, was wir auch deutlich verloren haben, wo ein Team eindeutig besser war. Und ja, wir haben sie schon mal schlagen können. Da hatten wir wirklich einen überragenden Tag, aber insgesamt ist Corrado das Maß der Dinge. Und da können wir nur hoffen, dass wir denen so weit wie möglich aus dem Weg gehen, aber durch diese Playoff-Konstellationen und wir vielleicht einen guten Spot bekommen, wäre das natürlich auch erst im Western Conference-Finale der Fall. Und wenn wir da drin sind, dann denke ich mal, brauchen wir uns über nichts mehr beschweren. Ja, jetzt haben wir die drei Spiele einmal durch, aber bevor es weitergeht, mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, atmen wir einmal durch. Liebe Hockeyfreunde und willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Und lass uns keine Zeit verlieren, sondern gleich reingehen. Die Trading Deadline steht vor der Tür. Ist Freitag, den 6.3., also Stand heute. Ich nehme mich auf Mittwoch auf und werde euch die Folge auch so schnell wie es geht zur Verfügung stellen. halt übermorgen ist die einfach schon. Und ich hatte es in der letzten Episode auch mal angeteasert und letztes Mal auch ein bisschen deutlicher gesagt, dass wir eigentlich nur Spieler holen können, wo der Vertrag ausläuft, weil nächstes Jahr wir schon ein bisschen in Cap-Schwierigkeiten kommen können, wenn wir mit den Spielern verlängern, von denen ich ausgehe, dass wir mit den Spielern verlängern. Außer wir geben noch jemanden wie Strom oder Fortrano ab, die natürlich auch einen gewissen Cap-Hit haben. Da kannst du natürlich wieder andere Spieler mit reinholen. Aber ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich eher keinen abgeben und nicht so aggressiv sein werden, weil ich habe mich nochmal ein bisschen beschäftigt, ein bisschen überlegt, was wir machen können. Und der Markt ist gar nicht so groß von Spielern, die uns weiterhelfen können, wo der Vertrag auch ausläuft. Aber den einen oder anderen habe ich ja dann doch noch finden können. Beginnen wir in Washington und da haben wir nämlich einen Verteidiger. Wir hatten ja das Thema gerade, wir kriegen viele Gegentore, was können wir machen? Vielleicht brauchen wir noch mehr Erfahrung. Wir haben mit Trouba und Gudas, aber vielleicht brauchen wir auch jemanden, der auch schon mal einen Stanley Cup gewonnen hat. Und so einer ist John Carlson von den Washington Capitals, schon sehr lange in der Liga gedraftet. 2008, 36 Jahre alt, Right-Handed Defender, also das, was uns wirklich weiterhelfen kann, wo wir das Auge drauf legen sollten. Vertrag, wie gesagt, würde nach der Saison auslaufend. Auch verletzt. Aktuell wird aber erwartet, dass er am frühen März auch wieder dabei ist. Und finde ich schon bemerkenswert. In 55 Spielen 46 Punkte. Ist natürlich die Frage, ob Washington den jetzt nochmal abgeben möchte oder ob die nochmal einen Push probieren möchten. Ist die große Frage, sollte preislich ja nicht allzu teuer sein, würde ich jetzt einfach mal so behaupten oder gehe ich auch von aus. Und das wäre auf jeden Fall eine Option, John Carlson von den Washington Capitals. Gucken wir noch weiter und gehen jetzt wieder in die Offensive. Ein Spieler kann uns da auch immer weiterhelfen. Und das Gerücht hatte ich irgendwo gelesen, finde das aber wirklich sehr schwierig. Hätte schon fast merkwürdig gesagt, nee, es ist eher schwierig. Robert Thomas von den St. Louis Blues, auch Stanley Cup Champion. Erstmal ein guter Spieler, natürlich. Erfahrener Spieler, 43 Spiele, 35 Punkte mit den Blues. Assistant Captain, 26, seit 2017 gedraftet oder in der Liga, je nachdem, wie man es sehen will. Hat auch ein Jahr später nach dem Draft sein erstes NHL-Spiel gemacht, seine erste NHL-Saison. Also alles gut. Spitzname Robbie, für den es interessiert. Aber jetzt mal ein bisschen ernsthaft wieder reinzugehen. Vertrag bis 30/31, Capit 8,125 Millionen. Ja, super. Dieses Jahr kein Problem, könnten wir stemmen. Aber die nächsten Jahre, also Leo Carlsson, Kattegatti, Olin Selbiger, Minty, Lacombe, Deal, ich habe es oft gesagt, zählt mit 9 Millionen rein. Weiß ich nicht. Also das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Also da müsste es schon St. Louis. Also kannst du eh nur 50% entgegenkommen beim Trade. Aber selbst das wäre noch zu viel in meiner Rechnung, in meiner Welt, so wie ich das verstehe und wie man es eigentlich handhaben sollte. Guter Spieler, keine Frage, wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Kann Center und vor allem Winger spielen. Aber Hockey-Freunde, meine Lieben, also das wird nicht passieren. Ich kann es mir fast unter keinen Umständen vorstellen. Und dann habe ich mich selbst noch mal ein bisschen auf die Suche gemacht und habe dann doch noch mal einen entdecken können. Man kennt ihn vielleicht aus dem Olympischen Turnier beim Spiel auch gegen Deutschland. Es ist unser lettischer Freund Theodors Bluežos, Teddy, sein Spitzname. Ich weiß nicht, warum ich euch jetzt die ganzen Spitznamen hier vorlese, aber irgendwie ist es ja für die es brauchen, auch Stanley Cup Champion. 2012 gedraftet, in der zweiten Runde von Pittsburgh damals. 31 Jahre alt, also auch reichlich Erfahrung. Kann Center spielen? Ja. Wir haben einige Center im Kader. Aber vielleicht kriegen wir auch McTavish mal nach außen. Das wird auf jeden Fall mal was interessant. Ist nur eine kleine Überlegung. Denke nicht, dass das passiert. Also wer jetzt da irgendwie auf große Stats hofft, also die Saison bei Vancouver. Auch nur 13 Spiele bisher gemacht. 8 Punkte. Letzte Saison 82 Spiele, 26 Punkte. selbst in der Saison, wo sie in die Playoffs kam, 68 Spiele, 28 Punkte. Ja, ist nur eine Idee mit dem Fokus auf Spieler, wo der Vertrag ausläuft. Sollte tatsächlich sehr, sehr günstig zu haben sein. Late Round Pick vielleicht. Vielleicht vierte Runde, vielleicht fünfte. Vielleicht werden Picks getauscht. Wir geben fünf und kriegen sechs zurück oder sieben oder. Aber ja, 1,8 Millionen kannst du jetzt wunderbar stemmen, ist kein Problem. Und dann läuft der Vertrag aus. Vielleicht für die Tiefe, je nachdem, was wir vielleicht noch abgeben, wenn wir da ein bisschen mehr reinkriegen insgesamt, um vielleicht doch nochmal einen Trade zu machen. Ist mir nur aufgefallen, dass vielleicht das ein Spieler sein könnte, Erfahrung, der vielleicht nochmal einen Push geben kann, auch für die Playoffs vielleicht den auf der Bank in der Hinterhand zu haben. Reine Idee. Dann habe ich nochmal geguckt, ist vielleicht doch was möglich für einen Spieler, die noch ein bisschen länger Vertrag haben. Wie sind die abgebenden Teams drauf? Kann man da verhandeln, beziehungsweise mit einer Salary, wo das abgebende Team noch was vom Salary in den Büchern stehen lässt? Und da bin ich auf einen Spieler gekommen, den ich schon seit Jahren sehr, sehr interessant fand. Ganz am Anfang seiner Karriere ein bisschen mehr als jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das ist Defenseman, also auch Right-Handed. 2 Meter 304 Kilo von den Vancouver Canucks. Es ist Tyler Myers. Und ja, damals 2008, 12. Pick gewesen, also in der ersten Runde von den Buffalo Sabres. Hat auch gleich in seiner Draft-Saison, nee, ein Jahr später tatsächlich, sein erstes NHL-Spiel gemacht, beziehungsweise seine erste Saison. Und jetzt bei den Canucks seit 2 Jahren Assistant Captain, 57 Spiele gemacht, 8 Punkte. Ja, darum geht es jetzt auch gar nicht viel mehr. Es geht um defensives Spiel. Also es ist ein ganz klarer Defenseman, also kein Makar in dem Sinne. Also wirklich fürs Verteidigen da. Und ja, 3 Millionen Cap-Hit. Ja. Würden wir denn, also Vertrag bis 26, 27, also auch nächstes Jahr. Aber selbst in meinen Kalkulationen waren die 3 Millionen auch knapp bemessen. Vielleicht kommt uns Vancouver entgegen. Ach, mit 50% eher unwahrscheinlich. Vielleicht behalten die Millionen, 2 Millionen. Oh, auch das wird schwierig. Vielleicht macht man es einfach und vertauscht ihn dann weiter. Oder sogar mit einem Buyout oder es wird spannend. Wie gesagt, müssen wir schon, also ich bin Tyler Myers Fan eigentlich, aber klingt zwar jetzt ein bisschen böse, müssen wir bei potenziellen Trades schon auf ihn zurückgreifen. Vertrag ist eigentlich in Ordnung, aber dass nächstes Jahr noch Vertrag hat, macht es wieder schwierig und ja, weiß nicht, ob man den großartig abgeben könnte im Sommer via Trade oder ob wir uns da irgendwie anderweitig einigen können. Müssen wir schauen. Aber ich wollte es trotzdem mal mit reinnehmen. Tyler Myers, eventuell nochmal ein Kandidat zu uns zu traden. Insgesamt vielleicht ein Kandidat generell, noch einen Move zu machen. Auch wenn es nicht zu uns ist, sondern zum anderen Team. Was ich mir gut aus vorstellen kann. Sowas wie von den Flames Kadri und so. Das habe ich jetzt hier gar nicht mit aufgenommen. Das ist halt echt unrealistisch. Das ist nicht machbar. Ich möchte auch nicht sagen, die Spieler, die ich jetzt insgesamt genannt habe, dass wir dann First-Round-Pick abgeben. Den können wir lieber nochmal einen Draft nehmen, wir entwickeln. Aber so Second-Round sind wir gut aufgestellt. Zwei Picks, die können wir da ruhig investieren, um an das Team ein bisschen stärker zu machen, um den Push zu versuchen, um einfach zu gucken, wie weit können wir denn kommen. Weil die Spieler, die wir reinholen, können auch andere Spieler verbessern, auch wenn die Spieler, die wir reinholen, vermeintlich im Sommer wieder weg sind. Aber so ist das nun mal. Und wir wollen ja auch eine gute Rolle in den Playoffs spielen. Und es kann immer mal sein, dass man sich auf einmal im Stanley Cup-Finale wiederfindet, wie 2003. Hat auch niemand mit gerechnet. Es gibt manchmal so Phasen, auch in den Playoffs ist halt alles auf neu. Und da können immer wieder interessante Sachen passieren. Ja, dann war am Montag auf einmal, oder was hast du auf einmal? Es wurde schon so ein bisschen angekündigt und dann fing es so Sonntagabend an und Montag, den ganzen Tag, wurde es halt echt extrem mit der Werbung bei Social Media. Die Red Wings spielen bei den Predators um 13 Uhr Ortszeit in Nashville auf Montag und war trotzdem sehr gut besucht. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt ein Feiertag war, aber ich glaube nicht. War schon krass, ne? Aber das war NHL Prime. Nee, NHL Primetime, Entschuldigung. Deklariert als NHL Primetime. Hast du erstmal nichts mitgedacht, ne? Aber dann wurde das nochmal erklärt, weil. Erstmal muss ich sagen, bei Pussy Max haben die das echt gut gemacht. Mir hat das wirklich sehr gefallen. Ich mag Uwe Krupp, ich mag Icke, ich mag Franz. Also wirklich, fand die Übertragung wirklich schön. Hat echt Spaß gemacht, da Hockey zu verfolgen. Berichte waren gut. Ein bisschen Vorbericht, Vorgeplänkel war super. Und die haben ja auch erzählt, dass Primetime bezieht sich tatsächlich auf Deutschland bzw. auf den europäischen Markt. Und die NHL meint es tatsächlich ernst, dass die jetzt was machen hier für uns in Europa, beziehungsweise auch in Deutschland, und immer wieder jetzt zu Spiele kommen unter dem Slogan NHL Prime. Also wirklich gut, ne? Immer wieder darauf hingewiesen, hier Spieler aus Schweden, natürlich Moritz Seider, Josi und aus Schweizer Sicht, natürlich, klar, wirklich, wirklich cool, hat mir echt gefallen. Und jetzt steht ja auch fast schon nächstes oder steht vor der Tür Hockey Day in Germany, jetzt haben wir dann danach im März noch in anderen Ländern. Also es wird wirklich, wirklich cool. Ich freue mich da extrem drauf hin, dass super dass die NHL was macht. Endlich haben wir lange darauf gewartet, dass sie sich endlich mal trauen, da Wege zu gehen, ein bisschen auch aus ihrer Komfortzone rauszugehen, ein bisschen was zu machen. Wir sehen es an der NFL, was das alles für einen Push geben kann für die Liga. Und wir haben so viele europäische Spieler in der National Hockey League. Und warum sollte man die Fans da einfach nicht mit ins Boot holen? Also ich freue mich da wirklich drauf und blicke da echt optimistisch in der Hinsicht wie schon lange nicht mehr auf die NHL, was jetzt in den kommenden Monaten und auch vielleicht Jahren hinsichtlich eines Spiels in Deutschland, wo ich mir fast schon sehr sicher bin, dass das kommen wird. Und erstmal der nächste Step ist der Hockey Day in Germany in Düsseldorf. Freue ich mich wahnsinnig drauf, dabei zu sein und werde das ganze Wochenende mitnehmen. Freitag hoffe ich dann nochmal ein Stündchen rüber schauen zu können. Weil ich erst abends in Düsseldorf sein werde, aber Samstag den ganzen Tag und Sonntag vielleicht nochmal rüberlaufen, vielleicht ist da noch was, kann man noch was erhaschen. Mal gucken. Ja, aber insgesamt wirklich, wirklich cool, was die NHL jetzt macht. Ich kann mich da nur wiederholen. Richtig, richtig schön. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Lass uns da nochmal ein Wort über unseren First-Round-Pick aus dem letzten Jahr verlieren. Roger McQueen natürlich. McKean, also manchmal so, ne? Kurz Bericht mal durchgelesen, weiterhin solide Ansätze kannst du sagen, in wichtigen Situationen Präsenz. Natürlich kommt er über seine physische Stärke in ein Spiel rein. Seine Stats sind ja schon okay, aber untermauert weiterhin in vielen Sachen, dass er ein Top-Prospect mit wirklich herausragenden Upside sein kann. Und bin gespannt, ob er vielleicht dieses Jahr nochmal sein NHL-Debüt feiern kann. Spätestens nächstes Jahr bin ich mir sicher, gibt es den nächsten Schritt, vielleicht wie bei Senecki. Und ja, zu den Stats, 33 Spiele, 26 Punkte, sind ja schon solide, finde ich. Also sind wir bewegen da in einem Bereich, wo du sagen kannst, ja, alles cool. Ist auch sein erstes Jahr in der NCAA. Die Spieler sind da ein bisschen älter teilweise als in der Canadian Hockey League. Der Wechsel von da muss man auch mal gucken, da wird vielleicht nochmal anderes Eishockey gespielt. Und in Kanada war es ja auch recht erfolgreich. Er sieht halt die NCAA als nächsten Schritt, sich persönlich auch weiterzuentwickeln, ein bisschen was vom Kopf auch zu machen, ne, da zu studieren. Und der soll die Saison vielleicht auch einfach zu Ende spielen und dann nächstes Jahr bei uns angreifen. Ist jetzt 19, also wir haben da alle Zeit der Welt, hat den Vertrag noch nicht unterschrieben, aber auch da brauchen wir keine Panik machen. Könnte der nächste Winger sein. Den wir brauchen neben Senecki, junger Winger. Wir haben den McTavish auf Center, Kadagatia als Winger noch und Leo Carlsson. Das ist wirklich prospektmäßig und talentmäßig sehr, sehr gut aufgestellt und können da echt gut in die Zukunft blicken. Und es macht echt Spaß zurzeit. Ja, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Wir melden uns nach dem, oder ich vielmehr nach dem nächsten Spielen wieder. Jetzt versuchen wir mal so Mittwoch mit Rhythmus mal ein bisschen reinzubekommen, aber das werdet ihr schon sehen. Das Wichtigste, bleibt gesund, macht's gut und ciao.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.